ARD. Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Heute ist Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu. Es ist ein Tag voller Freude und Hoffnung. Menschen gehen an Ostern auf die Straße, weil sie an ein besseres Morgen glauben. Sie demonstrieren gegen Gewalt, gegen Krieg und für den Frieden. Denn Frieden ist nicht einfach so da. Für Frieden muss man sich immer wieder aktiv einsetzen. Gerade jetzt, in einer Welt, die sich so schnell verändert, ist es keine Option, den Kopf in den Sand zu stecken. Im Gegenteil, wir brauchen eine ordentliche Portion Zuversicht. Mein Name ist Pia Rademann und ich habe Menschen getroffen, die zuversichtlich durchs Leben gehen, sich engagieren und anderen dabei helfen, Zuversicht zu finden.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Ja, die Zeiten sind schwierig. Vielerorts herrscht Krieg, Menschen hungern, Tiere verlieren ihren Lebensraum. Der Planet gleicht einem All-You-Can-Eat-Buffet. Es wird sich mehr genommen, als man eigentlich tragen kann, und die Mehrheit kann leider nur beim Essen zusehen. So oder so ähnlich könnte man das auf einem Plakat darstellen. In Güstrow habe ich Schülerinnen und Schüler getroffen, die ihre eigenen Plakate zum Thema Umweltverschmutzung, Krieg und Frieden ausstellen. Auf einem Tisch im Eingangsbereich der Wollhalle Güstrow, wo die Ausstellung stattfindet, liegt ein Gästebuch. Die Jugend von heute, schreibt ein Besucher. Die Jugend von heute macht das ganz großartig. Sie setzt sich mit den Themen von heute auseinander und kreiert tolle Kunst, schreibt er oder auch sie weiter. Die Ausstellung Young Art for Peace zeigt über 60 Werke von Kindern und Jugendlichen aus Europa, darunter viele junge KünstlerInnen der Freien Schule Güstrow. Eine von ihnen ist die 13-jährige Emily.
Das Bild heißt Save the Ocean und da sind halt Fische, die sich gegenseitig auffressen und der kleinste Fisch, der auch was isst, isst halt den Müll auf. Wir achten halt auch irgendwie auf die Natur und da sind wir halt irgendwie auf den Ozean gekommen und hatten dann so eine Nahrungskette im Kopf und ja, dann ist es passiert.
Die Schülerinnen und Schüler haben im Unterricht über das Thema Friede dem blauen Planeten gesprochen. Auch ganz unabhängig vom Kunstprojekt, erzählt Tobias Freie. Er ist Lehrer für Kunst, Informatik und Medienbildung.
Wir von der Freien Schule haben regelmäßig Projekte. Momentan ist es auch zum Beispiel eine Projektwoche zum Thema Nachhaltigkeit. Dann gleichzeitig sind wir auch eine Schule ohne Rassismus. Wir beschäftigen uns also auch mit dem Miteinander, mit dem Zusammenhalt, auch untereinander, auch jetzt im Klassenverband. Deswegen ist das also nichts Neues für uns. Was allerdings neu war, war, dass die Schüler das jetzt auf Papier bringen sollten. Und da war es mir halt wichtig, dass die so etwas gestalten, worüber man dann nochmal nachdenken, vielleicht so eine Metaebene.
Leni ist 12 Jahre alt. Sie hat sich für eine deutliche Darstellung des Kriegsgeschehens entschieden. Stop the war, start with peace, steht auf ihrem Plakat.
Also ich wünsche mir, dass wir aufhören mit Krieg und einfach ja, Frieden finden füreinander, für alle. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie was wird. Ich glaube, denen geht es auch allen nur ums Geld.
Dass ihr Bild hier in der Wollhalle ausgestellt wird, ist für die Schülerin eine große Sache.
Ja, also ich habe mit meiner Familie halt drüber und mit meinen Freunden drüber gesprochen. Na, sie sind halt stolz auf mich, dass ich das Thema angesprochen habe, weil das halt sehr enorm wichtig ist. Wir haben halt Angst, dass es auch wieder in den Weltkrieg oder so kommt und deswegen sollte man sich jetzt einfach vertragen.
Die Ausstellung Young Art for Peace, Friede dem blauen Planeten, ist eine Sammlung aus Schülerwerken von 2023 und Designs aus der zurückliegenden Plakatbiennale Youth in Europe. Die jungen Künstlerinnen und Künstler laden mit den Plakaten in ihre Welt ein. Dem 13-jährigen Janek zum Beispiel kam die Idee für sein Bild am Strand. Überall lagen Flaschen und Plastiktüten. Für die Zukunft wünscht er sich, dass alle ihren Müll direkt in den Mülleimer bringen. Neben dem Zeichnen drückt sich Janek auch mit Musik aus. Er hat eine Metalband namens Flying Thunders. Die jungen Musiker haben einen Friedenssong geschrieben. Ich gehe nach draußen und sehe den Frieden. Nach langer Zeit ist es soweit. Das ist ganz normal, heißt es im Songtext von Flying Thunders. Diesen Song werden die vier Metalheads bald auf einem großen Festival performen, erzählt Gitarrist Arman. Denn
Feine Sahne Fischfilet ist halt zu uns in die Schule gekommen und wollten uns mal kennenlernen, weil wir auch noch so jung sind und schon eine Band haben. Das auch so gut funktioniert. Und dann haben wir auch ein bisschen gequatscht und so, ein paar Songs gezeigt. Und dann haben die uns auch eingeladen zum Festival Yarm.
Das Festival Wasted in Yarmen findet immer am 1. Septemberwochenende statt. Dort spielten schon Musikgrößen wie Olli Schulz, die Broilers und in diesem Jahr eben auch Flying Thunders aus Güstrow. Die Die Jugend ist wach und sie möchte wachrütteln. Ihr Blick in die Zukunft bleibt positiv und zuversichtlich. Noch bis zum 14. April läuft die Ausstellung in der Wollhalle. Ja, Hoffnung und Zuversicht brauchen vor allem auch Menschen, die flüchten. Manchmal bleibt uns nur ein Fotoalbum oder ein kleiner Anhänger der Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern. Solche Erinnerungsstücke landen oft in Schubladen, lagern im Keller oder auf dem Dachboden. Man holt sie alle paar Jahre hervor, wirft einen Blick drauf und schwelgt in Erinnerungen. Wie bei einer Zeitmaschine taucht man hinein in ein vergangenes Gefühl. Gerade in schweren Momenten können uns solche Erinnerungsstücke helfen. Sie geben uns Kraft und Zuversicht. Ja, vor allem Menschen mit Fluchtgeschichte klammern sich an ein kleines Stück aus ihrem alten Leben, erzählte mir Anja Fischer. Ich habe die Flüchtlingspastorin zu Hause besucht. Wir saßen an einem Tisch zwischen farbvollen Blumen, Tee und Keksen. Ich habe ihr eine Strophe aus einem Kirchenlied mitgebracht, ganz passend zu Ostern. Hört es, Groß und Kleine, leuchten müssen wir. Du in deiner Ecke, ich in meiner hier. Leuchten, dass auch anderen bald der Tag anbricht. Dass auch sie einst prangen in dem ewigen Licht. Das sind schöne Zeilen, meint Anja Fischer. Die Flüchtlingspastorin war 6 Jahre lang zuständig für Geflüchtete in Mecklenburg. Sie hat Trost gespendet, sich für die Menschen eingesetzt, die über verschiedenste Wege hierher gekommen sind, und sie hat ihnen immer wieder zugehört.
Ich erinnere mich an die erste Zeit. Da habe ich einen Mann kennengelernt, ein staatenloser Palästinenser. Er hat erzählt, dass er in der 3. Generation als Staatenloser in Syrien lebt. Und dann hat er erzählt, dass sein Großvater 1948 im Zuge der Gründung des Staates Israels, dass er mit seiner Familie aus seinem Haus und aus seinem Dorf vertrieben wurde.
Das Einzige, was sein Großvater mitnahm, war der Schlüssel des Hauses. Er begleitet die Familie bis heute und wird wie ein Schatz behütet, berichtet Anja Fischer. So kam der Schlüssel zuletzt mit dem Enkel nach Deutschland.
Ich denke, es ist sehr wichtig, die Geschichte immer weiter zu erzählen und Anhaltspunkte zu haben, so materielle Symbole, um nicht später sagen zu können, das sind ja alles Fake News oder das ist alles erfunden oder die Oma spinnt. Wenn dieser Schlüssel da ist, dann ist das ein Stück Glaubwürdigkeit und ein Bewahren der Erinnerung. Und trotz dieses ganzen Schmerzes immer auch Hoffnung, dass irgendwann zum Beispiel dieser Schlüssel wieder benutzt werden kann, dass es irgendwann einmal wieder Heimat geben wird.
Diese Geschichten zu hören, ist Aufgabe der Flüchtlingspastorin und auch eine biblische Aufgabe.
Wir berufen uns immer gerne auf das 3. Buch Mose. Da heißt es, wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland.
Fluchtgeschichten finden sich in vielen Stammbäumen wieder. Auch in Mecklenburg-Vorpommern. Anja Fischer muss gar nicht weit in die Vergangenheit blicken.
Ich war mehrmals in der Ukraine, in dem Ort, in dem meine Oma zur Welt gekommen ist, in Wolhynien. Und da haben die alten Menschen, es gab über 90-jährige Zeitzeugen, haben erzählt, dass die Sowjets alle Kulturdenkmäler, alle Erinnerungen zerstört haben. Alles, was Identität stiftet, Friedhöfe, jüdische Friedhöfe, deutsche Friedhöfe, polnische und ukrainische Friedhöfe, alle deutschen Häuser wurden zerstört. Auch alle Apfelbäume, zum Beispiel Obstbäume, die die Deutschen gepflanzt haben, wurden gefällt. Sie sollten russisch sein, sollte nur noch russisch gesprochen werden.
Dass nun junge Menschen diese multikulturelle und auch multiethnische Geschichte aus dem Westen der Ukraine erforschen, gibt der Pastorin Hoffnung. Jeder Stein, jede Porzellanscherbe, die ausgegraben wird, hält die Erinnerung am Leben. Anja Fischer holt 2 bunt bemalte Ostereier hervor. Blüten, Federn und Blätter in warmen Frühlingsfarben zieren die Holzeier. Die Art und Weise der Gestaltung gilt als immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe.
Das sind Pysanki, und zwar kommen sie aus Petrikivka, in diesem kleinen Dorf in der Nähe von Dnipro, wo auch jetzt Kämpfe stattfinden. Die Händlerin, die hat mir erzählt, dass sie selbst aus diesem Dorf kommt und dass viele Menschen dort geflohen sind wegen der Kriegshandlungen, aber einige sind noch da und bemalen weiterhin diese Eier und versuchen sie auch im Ausland zu verkaufen. Und dass wir diese Eier kaufen und weiter verschenken, gibt diesen Menschen in diesen Kriegsgebieten auch sehr viel Hoffnung.
Für die Flüchtlingspastorin sind die bunten Ostereier ein Zeichen der Wertschätzung und ein wichtiger Teil der ukrainischen Kultur. Dass wir im Jahre 2024 wieder so gehäuft über das Thema Krieg sprechen, hätte ich nicht gedacht. Es gibt zwar auch kleine Lichtblicke, aber man könnte meinen, alles wird schlimmer. Wenn man nichts tut, dann wird es das auch. Oder wie Farin Urlaub von den Ärzten sagt, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Was genau wir tun können, damit uns negative Gedanken nicht einnehmen, das hören Sie gleich hier im Kunstkarten. Emotionale Gleichgewichtsstörung. Kleine Philosophie für verrückte Zeiten. So nennt Jürgen Wiebicke sein neuestes Buch. Der Moderator und Philosoph war zu Gast beim NDR-Podcast Tee mit Warum und hat neue Denkanstöße für verrückte Zeiten im Gepäck. Verrückte Zeiten verlangen uns viel ab, können uns richtig runterziehen. Wie man ihnen trotzdem mit Zuversicht begegnet, das weiß Jürgen Wiebicke.
Naja, wenn wir verrückte Zeiten vielleicht, also bei diesem kleinen Adjektiv verrückt, einen Bindestrich in die Mitte setzt, dann ist eigentlich schon die philosophische Methode benannt. Also wir verrücken unsere Perspektive. Wir versuchen, bestimmte Perspektiven auf unseren Alltag und auf die Krisen unserer Zeit zu ergänzen durch andere Blickwinkel. Wir nehmen nicht das für gegeben, was gerade gegeben scheint. Und was ist gerade gegeben? Anscheinend, würde ich sagen, dass unsere Welt immer düsterer wird, dass alles im Chaos versinken wird. Und da wird es dann doch Zeit, dass wir anfangen zu verrücken.
Das Erste, was wir verrücken können, ist also unser Verhältnis zur Angst. Sie ist offenbar ein natürlicher Bestandteil des Lebens.
Und das führt dann schon zu einem wichtigen Schluss, dass man sich nämlich klar macht, es gibt niemals ein Leben in vollendeter Sicherheit. Und wenn man sich das mal klar macht, dann ist das nicht eine düstere Perspektive auf mein Lebensende, sondern das macht den Weg frei, um anders auf das zu schauen, was ich im Moment erlebe. Das ist ein Weg hin zur Lebensfreude. Und die Lebensfreude, die brauchen wir so dringend, um stärker zu sein und um uns nicht von der Angst überwältigen zu lassen.
Wie der Mensch in seinen Urinstinkten tickt, zeigt sich an einem Gedankenexperiment.
Stellen Sie sich bitte vor, ich sei ein Versicherungsvertreter und ich könnte Ihnen jetzt eine Police anbieten, die Ihnen Ihr gegenwärtiges Leben auch für die nächsten 20 Jahre garantiert. Dann würden Sie alle diese Police kaufen. Und warum? Weil die Leute denken, dass sie sehr, sehr viel zu verlieren haben. Weil die Leute denken, dass unser Leben im Moment ganz schön viel zu bieten hat. Sehr viel Wohlstand. Übrigens auch im Vergleich mit anderen, vielen anderen Ländern, sehr viel Sicherheit, sehr viel Frieden. Und diese Haltung des Klammerns, ich weiß, dass sich die Welt gerade sehr verändert, aber ich möchte, dass alles so bleibt, wie es ist.
Die sei problematisch, sagt Wiebicke im Podcast bei NDR Kultur. Denn unsere Zeiten sind herausfordernd, vielleicht herausfordernder als noch vor 10 oder 20 Jahren.
Wenn Gesellschaften sich mehrheitlich einrichten in der Haltung, alles geht den Bach runter, die Verhältnisse werden unweigerlich schlechter, dann verlieren Gesellschaften auch im Politischen an Kraft zu positiver Veränderung. Wir sind auf Zuversicht angewiesen, dass wir diese Welt auch mit ihren Krisenphänomenen nicht nur ertragen und irgendwie aushalten müssen, sondern wir wollen sie ja gestalten. Und das ist gewissermaßen die Bauformel für alles, was seit der Moderne in unserer Geschichte passiert ist, dass Gesellschaften getragen waren von dem Gedanken, wir können uns ein besseres Morgen vorstellen.
Das Buch mit all seinen philosophischen Grundsatzfragen und Mitteln zum Verrücken erschien im Kiepenheuer und Witsch Verlag. Das komplette Gespräch mit Jürgen Wiebicke können Sie natürlich nachhören in der ARD Audiothek. Stellen Sie sich vor, der Wecker klingelt, es ist 6 Uhr morgens, draußen schüttet es und der Wind klatscht die Tropfen ans Fenster. Sie müssen gleich raus, aufs Rad. In der Hektik fällt dann auch noch die Kaffeetasse runter, alles nass. Wäre Ihnen dann zum Lachen zumute? Also mir nicht. Und auch Heide Lindemann nicht. Aber sie tut es trotzdem. Denn die Schwerinerin ist Lachcoach und veranstaltet Lach-Yoga-Kurse. Zum Lach-Yoga kommen Menschen, die im Alltag eine Portion Zuversicht mitnehmen möchten. Wie gut das funktioniert, das habe ich im Yogaraum von Heide Lindemann ausprobiert. Wir sind übrigens beim Du gelandet, so macht man es beim Lach-Yoga.
Hast du heute schon gelacht?
Tatsächlich nicht. Und du?
Ja, auf jeden Fall. Ich lache nämlich jeden Morgen über Skype auch eine Viertelstunde. Und das mache ich seit der Corona-Zeit. In der Zeit sind auch ganz viele Skype- und Zoom-Gruppen entstanden und seitdem lache ich wirklich täglich morgens schon eine Viertelstunde.
Mit anderen Leuten wahrscheinlich?
Mit anderen Leuten, international tatsächlich.
Ach, was für Leute sind da so dabei?
Leute, so wie du und ich, die aus allen Berufen kommen und auch Rentner und aber auch ja aus Oslo und aus Dänemark, aus Gran Canaria und Italien und ganz viele aus Deutschland, ganz verteilt.
Und wie startet man dann so in den Tag?
Wir treffen uns bei Skype und da lachen wir eigentlich nur. Wir treffen uns einfach nur zum Lachen, da gibt es keine Übung. Wir lachen einfach nur. Manchmal lache ich auch herzlich, aber manchmal lache ich auch nur ha-ha-ha-ha-ha die ganze Zeit. Aber es ist egal, ich weiß ja den Effekt vom Lachen.
Ich merke es gerade schon im Gespräch, immer, dass einfach so ein Lächeln kommt und dann muss ich auch lächeln. Gehört das dazu? Ist das deine Art, wie du durchs Leben gehst?
Ich glaube, das ist so entstanden, weil wenn man das täglich praktiziert, ja, dann ändert sich wahrscheinlich auch die Aura so.
Ja, du nimmst einfach irgendwie andere mit, habe ich das Gefühl. Also mich hat es jetzt schon irgendwie gecatcht und ich bin gespannt. Wenn man jetzt zu so einem Lach-Yoga-Kurs kommt, ja. Wie würde das beginnen?
Wir begrüßen uns oft mit einem Ritual, was viele Lach-Yogis machen. Und zwar grüßen wir mit den Lachlauten Ho-Ho, Ha-Ha in den verschiedenen Himmelsrichtungen. Genau, wir machen das mal. Ho-Ho. Ha-ha, ho-ho, ha-ha. Und dann formen wir einen Kreis für Gesundheit, ha?
Okay.
Ein Kreis für Frieden, ha? Und ein Kreis für Glück, ha? Das ist halt auch die Botschaft.
Okay.
Wir lachen.
Ich fühle mich jetzt nicht total komisch, aber ich habe das Gefühl, ich spiegel dich nur. Geht das vielen so?
Ja, auf jeden Fall. Aber manchmal nachher wächst so die Kreativität auch bei Neulingen und die lassen sich dann selber was einfallen oder wünschen sich was. Und so entstehen dann ganz neue Sachen. Und es ist jedes Mal auch wieder eine neue Energie da. Das ist so schön.
Und wie lange dauert das so, bis Leute wirklich aus sich rauskommen? Kann man das irgendwie...
Das kann man nicht. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Manche sind gleich so offen und freuen sich und manche sind zurückgehalten, aber die wollen einfach mehr Lachen in ihr Leben integrieren.
Also jeden Tag lachen stelle ich mir irgendwie schwierig vor. Es gibt ja auch Tage, wo es einfach einem nicht so gut geht. Wie gehst du damit um? Wie kriegst du dich da hin?
Naja, es gibt auch Tage, wo ich auch mal down bin oder ich auch mal negative Gefühle in mir habe und das ist, glaube ich, auch ganz okay. Aber wichtig ist es einfach zu erkennen. Da gibt es ja auch diesen Bleistift-Trick, wenn du das die ganze Zeit zwischen den Zähnen hältst. Ne? Also wenn dir morgens nicht nach Lachen zumute ist, aber du vielleicht gut drauf sein willst oder musst, dann hältst du einfach einen Stift zwischen den Zähnen und dann ist das so wie beim Lächeln, dass du diesen Muskel anspannst.
Der Muskel nennt sich Musculus zygomaticus major und ist einer der knapp 300 Muskeln, die beim Lachen zum Einsatz kommen. Beim ehrlichen, herzhaften Lachen, aber auch beim künstlichen Lachen, senden die Muskeln Signale ans Gehirn. Das setzt dann Glückshormone frei. Heide Lindemann hat noch eine Lachübung parat. Und wenn Sie mögen, dann lachen Sie doch einfach mit. Ob im Auto oder auch auf der Couch, schaden kann es nicht.
Um vielleicht einfach ins Lachen zu kommen, stellen wir uns vor, wir haben so eine Lachkurbel und die stecken uns im Bauchnabel.
Okay.
Und dann fangen wir an, langsam zu drehen und dann kommen wir vielleicht in ein Lachen und so.
Ja, das war auf jeden Fall ein spannender Einblick bei Heide Lindemann. Wer auch mal eine Lachauszeit braucht, der kommt einfach dazu. Und wer lieber anonym bleiben möchte, kann das Lachtelefon anrufen. Ja, wer lacht, der macht nicht nur sich, sondern auch andere glücklich. Inspiriert vielleicht sogar. ganz ohne Worte. Auch Kompositionen können ganz ohne Worte auskommen. Musik ist da einfach ein tolles Mittel, auch für Zuversicht, finde ich. Musik verbindet und erzählt Geschichten. Davon ist Michael Barenboim überzeugt. Der Geiger setzt sich mit der Barenboim Side Academy für begabte junge Musikerinnen und Musiker aus dem Nahen Osten ein. Momentan keine leichte, aber eine sehr wichtige Aufgabe. Die nötige Zuversicht tankt Michael Barenboim unter anderem in der Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy. Michael Barenboim ist Professor für Violine und Ensemblespiel an der Barenboim Side Academy in Berlin. Er war mit seiner Frau zu Gast bei NDR Kultur Extra. Die Musikhochschule ist auch ein Friedensprojekt und soll junge Musiker verschiedener Glaubensrichtungen zusammenbringen. Der Umgang mit den aktuellen Geschehnissen und auch die Auswirkungen hierzulande beschäftigen den Professor.
Mir fällt es schwer, über Dialog zu sprechen in einem Moment, wo Israel im Grunde die Zivilbevölkerung von Gaza in industriellem Maße umbringt. Also es ist nicht der Moment, wo man über Dialog spricht, sondern es ist der Moment, wo man darüber spricht, dass das Töten aufhören muss. Und zwar sofort und permanent.
An der Berliner Hochschule studieren Palästinenserinnen und Palästinenser gemeinsam mit Israelis. Dass das so gut funktioniert, war nicht absehbar. Doch die Studentinnen und Studenten sind mutig, sprechen Themen an, die sie beschäftigen. Der Lehrplan an dieser speziellen Akademie konzentriert sich neben musischen Fächern vor allem auf Geisteswissenschaften.
Die Motivation hinter dem geisteswissenschaftlichen Curriculum ist einfach, dass wir echte Künstler ausbilden wollen. Und ein echter Künstler hat auch was zu erzählen. Wenn sie 8 Stunden im Übezimmer sind und Geige üben und sonst nichts machen, haben sie nicht viel zu erzählen, wenn sie dann auf die Bühne gehen. Und wir wollen, dass sie eine Allgemeinbildung haben in den Geisteswissenschaften. Sie haben Philosophieunterricht, sie haben Geschichtsunterricht, sie haben Literaturunterricht. Und wir wollen, dass sie dadurch auch die Möglichkeit haben, Sachen zu verstehen, die sie so erleben und Sachen besser zu verstehen.
Michael Barenboim an der Geige und seine Frau Natalia Pegakova am Klavier bei NDR Kultur. Das Duo spielt Stücke aus der Sammlung Lieder ohne Worte von Felix Mendelssohn Bartholdy, bearbeitet von Ferdinand David, einem engen Freund Mendelssohns. 79 Minuten Musik bringt das Paar auf ihre aktuelle CD. In den gemeinsamen Proben haben sie die Stimmung und den Charakter der verschiedenen Stücke entdeckt, so Pegakova.
Wir haben einfach bemerkt, wie das so fließt. Also es sind jetzt nicht die Werke, wo man mit dem Bleistift stundenlang sitzt und an dem Konzept arbeitet, sondern es ist entweder da oder es ist nicht da. Es ist jetzt schwer zu denken, was überhaupt so alles in der Welt passiert und man spielt das und irgendwie beruhigt man für kurze Zeit die Seele mit dieser Musik.
Und in der Liedersammlung von Mendelssohn ist für jedes Gemüt was dabei. Ruhige Stücke mit kleinen Melodien, aber auch heiter und leichtfüßige sowie melancholische Lieder. Jedes in sich geschlossen. Nun hören wir mal eins in Gänze. Thank you. Das war's auch schon für heute mit dem Kunstkarten. Ich hoffe, Sie konnten für sich ein bisschen Zuversicht mitnehmen. Vielleicht holen Sie mal wieder Ihre Lieblingsplatte raus, lesen ein inspirierendes Buch oder gehen raus und engagieren sich, damit die Welt nicht so bleibt, wie sie ist. Ich bin Pia Rademann und wünsche Ihnen eine zuversichtliche Zeit.